Wort Phronesis im Gegensatz dazu ist das Verständnis für das Alltägliche, für das praktische Leben und seine Herausforderungen und damit umzugehen. Und das deckt sich genau mit dem, was wir hatten. Das ist der gegenwärtige und der zukünftige Segen. Der gegenwärtige Segen ist, Gott nimmt uns hier als seine Kinder an und rüstet uns aus, mit Weisheit in diesem Leben hier in den praktischen, alltäglichen Dingen zu bestehen. Und gleichzeitig öffnet er unser Verständnis für das ewige Leben, wie wir durch ihn ewiges Leben bekommen können. Und das ist der zukünftige Segen, den wir erfahren werden. Und den möchten wir uns jetzt auch noch ein bisschen genauer anschauen. Dazu darfst du nochmal klicken. Und zwar zu den Versen 9 und 10. Klick. Sehr gut. Genau, da lesen wir nämlich, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte. Sobald die Zeit dafür gekommen war, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Also Gott hat uns ein Geheimnis kundgetan, ja, das er seit Anbeginn der Zeit gehütet hat. Und bevor wir uns jetzt aber dieses Geheimnis genauer anschauen wollen, wollen wir uns erstmal überlegen, was ist denn überhaupt ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist relativ logisch oder relativ ersichtlich, wenn wir es aus unserer Sprache nehmen, ist eine Tatsache, würde ich jetzt mal sagen, oder ein Fakt, das nicht allen bekannt ist. Es gibt Leute, die kennen dieses Geheimnis und es gibt Leute, die kennen diese Tatsache, diesen Fakt nicht. Ich würde sagen, was auch immer bei einem Geheimnis mitspielt, wenn man davon weiß, dann hat man einen gewissen Vorteil gegenüber demjenigen, der nicht um dieses Geheimnis weiß. Man könnte eigentlich sagen, ein Geheimnis ist, trennt den Wissenden von dem Unwissenden. Und ich glaube, so ist es auch mit Gottes Geheimnis. Aber es ist nicht nur so, dass man dieses Geheimnis kennen muss, sondern ich glaube, viel wichtiger ist es, dieses Geheimnis zu verstehen. Jetzt rauscht es hier ganz gewaltig hier bei mir vorne. Ich weiß nicht, bei euch alles gut? Okay, gut, dann liegt das nur hier an dem Ding hier. Genau, also wir müssen nicht nur dieses Geheimnis kennen, sondern wir müssen es verstehen. Und ich möchte euch zwei Beispiele geben, damit es vielleicht verständlicher wird, was ich damit meine. Das eine ist, stellt euch vor, jemand bringt euch das Spiel des Jahres 2014. Der stellt es euch auf den Tisch und ihr könnt dieses Spiel sehen, ihr könnt lesen, wie das Spiel heißt, ihr könnt sehen, welche Figuren alle dazugehören. Aber in dem Spiel ist keine Spielanleitung. Ihr habt keine Ahnung, wie die Spielregeln gehen. Das heißt, ihr kennt theoretisch dieses Spiel, ihr wisst, wie das aussieht, ihr wisst, wie das heißt, aber ihr habt keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Das heißt eigentlich, wenn du nicht verstanden hast, wie es funktioniert, dann bringt es dir nichts, dieses Spiel zu kennen, weil den Sinn des Spiels, nämlich der Spaß beim Spielen, der wird dir verborgen bleiben. Es wird dich nicht zum Ziel führen. Ein anderes Beispiel, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen. Stell dir vor, du hast irgendeinen absolut begabten Physik- oder Mathematikprofessor. Ja, und der macht so eine Einzelvorlesung, der erklärt dir irgendeine total abgefahrene mathematisch-physikalische Gleichung, leitet die her und du hast eine wunderbare Lösung und unten steht am Schluss QED und du freust dich. Und dann merkst du, eigentlich habe ich überhaupt nicht verstanden, was der mir gerade gezeigt hat. Ich habe es gesehen, ich erkenne die einzelnen Zeichen und so, und die kenne ich und die Formel und so, das ist alles klar. Und ich könnte es auch kopieren, aber ich könnte es nie im Leben auf eine andere Formel anwenden. Und ich glaube, genauso ist es mit Gottes Geheimnis, von dem wir gerade gelesen haben. Ja, nur wenn Gott es offenbart, wenn wir es nicht nur kennen, nicht nur hören, sondern wenn wir es verstehen, dann entfaltet seine lebensverändernde Kraft. Ja, bloßes Wissen um das Evangelium, dass Jesus gestorben ist, das reicht nicht aus. Ja, es braucht wirklich das Gott geschenkte Verständnis davon. Und das ist das, was wir letzte Woche von der Silke auch gehört haben. Gott ist derjenige, der erwählt. Gott ist derjenige, der entscheidet, wem er dieses Geheimnis offenbart und wem er seine Gnade schenkt. Was beinhaltet jetzt dieses Geheimnis, von dem wir sprechen, von dem wir gelesen haben? Ja, wir lesen, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war, das er sich vorgenommen hatte, so hat er es beschlossen. Und jetzt kommt es, durch Christus wollte er es verwirklichen, sobald die Zeit dafür gekommen war, das Geheimnis. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Unter Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Also das Geheimnis, das Gott von Anfang an der Zeit schon kannte, das er aber verborgen hat, ist, dass am Ende der Zeit alles unter Jesus vereint wird. Ja, alles wird unter Jesu Herrschaft stehen. An anderer Stelle lesen wir, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird Gott bekennen. Die Frage, die sich jetzt für uns stellt, ist, heißt es, alle Menschen werden gerettet? Hier steht ja, alle werden unter Jesus Christus vereint werden. Ja, und es gibt auch Christen, die das glauben, die das lehren. Das nennt sich dann Universalismus. Alle werden gerettet. Ja, jetzt egal, ob du an Gott glaubst, ob du nicht an Jesus glaubst, ob du ihm nachfolgst oder nicht. Ist egal. Am Ende der Zeit werden alle gerettet, weil Gott voller Gnade ist. Und Gott ist voller Gnade, aber trotzdem ist es nicht die Aussage, die wir in der Bibel finden. Ja, Jesus selbst sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Oder an anderer Stelle, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das heißt, wir sehen hier nicht, alle werden gerettet, sondern gerettet, verurteilt. Ja, und auch Paulus kann in diesem Epheserbrief hier in dieser Stelle nicht Universalismus in dem Sinne, dass alle gerettet werden, gemeint haben, weil wenn wir weiterlesen im Epheserbrief, schreibt er in Kapitel 4 über Menschen, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Ja, Paulus sagt ganz klar selbst, wenn du Gott nicht kennst, dann kannst du keinen Anteil am Leben haben. Du kannst diesen Segen des ewigen Lebens nicht erfahren, wenn du Gott nicht kennst. Also was wir hier nicht meinen mit alles wird unter Christus vereint, sind alle Menschen werden vereint am Ende der Zeiten, sondern, und das glaube ich, was ist hier mit alles gemeint, es sind alle Gläubigen. Ja, Paulus spricht auch später im Epheserbrief nochmal von einem Geheimnis und da macht er das Ganze noch ein bisschen spezifischer. Da schreibt er nämlich, dieses Geheimnis ist, dass alle Juden und alle Nichtjuden unter Jesus Christus vereint werden. Also auch wieder dieser Vereinigungsgedanke unter dem Haupt Jesus Christus. Und da meint er auch explizit die an Christus gläubigen Juden und Nichtjuden. Ja, im Galater schreibt er, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Und jetzt ist entscheidend, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Ja, also dieses Geheimnis ist, dass wir als Gläubige, als an Jesus Gläubige vereint werden unter ihm am Ende der Zeit. Und ein anderes Mal, wo Paulus auch das Wort, das Geheimnis verwendet, eine andere Stelle ist, wo er von der Ehe zwischen Mann und Frau spricht und sagt, es ist ein Geheimnis und ich deute es darauf, dass Jesus Christus und die Gemeinde vereint werden. Also dieses große Geheimnis ist die Vereinigung zwischen Jesus Christus und seiner Braut am Ende der Zeit. Also wer ist hier gemeint mit alles? Es sind alle Gläubigen gemeint aus allen Zeiten, aus allen Kulturen, aus allen Kontinenten. Ganz egal, ob sie zum Zeitpunkt von Jesu Wiederkehr lebendig oder tot sind. Die Toten werden auferweckt, die Lebendigen dürfen gleich mitgehen. Aber die sind gemeint, wenn Paulus hier davon spricht, dass alle unter Jesus Christus als Haupt vereinigt werden. Ich denke, was noch mit drinsteckt, wir lesen es, wird alles, was im Himmel und was auf der Erde ist, vereint werden. Also ich denke, auch alle Gottdienenden, alle gotttreuen Engel sind damit gemeint, die am Ende der Zeit mit vereint werden. Und drittens auch die Schöpfung. Ja, wir lesen das, dass die Schöpfung am Ende der Zeit erneuert wird, dass es eine neue Erde, dass eine neue Schöpfung geben wird. Auch das neue Jerusalem genannt. Ja, also mit allem ist hier gemeint, Gott wird seine Gemeinde, seine Braut mit den Engeln, mit der Schöpfung, die erneuert werden wird, wieder vereinen am Ende der Zeit. Also Gottes großes Geheimnis ist es, seine Gemeinde, seine treuen Engel, seine Schöpfung unter Jesus Christus zu vereinen. Das ist dieses Geheimnis, von dem wir lesen. Und ich finde es auch wieder sehr spannend, das ist auch ähnlich wie letzte Woche schon, dass Gott sich das alles vor Anbeginn der Zeit vorgenommen hatte und dass es absolut seinem Willen entsprach. Ja, ich hatte früher, glaube ich, so das Denken, ja, Jesus Christus war so der Plan B Gottes. Ja, also es ging halt schief. Ja, Schöpfung, das lief halt voll aus dem Ruder. Menschen haben gar nicht gemacht, was sie sollten. Dann mit Israel probiert, hat auch nicht funktioniert, 10 Gebote und so. Und dann war halt Jesus Plan B. Aber was wir hier lesen, ist das komplette Gegenteil. Jesus war nie Plan B, sondern Jesus war immer Plan A. Ja, wir haben das in unserer Predigtreihe. Jesus ist der bessere XXX, also Jesus ist der bessere Mose, Jesus ist der bessere Jona, der bessere Isaak, der bessere Jesaja. Haben wir das gesehen, dass Gott schon im Alten Testament immer wieder Teile dieses Geheimnisses offenbart hat. Er hat auf Jesus hingewiesen in fast jeder Geschichte des Alten Testaments, um diesen Plan, den er von Anfang an hatte, der ein Geheimnis war, der erst im Rückblick in so vielen Teilen sichtbar ist, denn großes Geheimnis war für die Menschen in vielen Zeiten. Aber was wichtig ist, dass Gott nie etwas anderes vorhatte als diesen Plan. Er hatte nie was anderes vor, als seine Gnade und Liebe durch Jesus Christus zu zeigen. Und die von ihm erwählten Kinder, auch schon vor Anbeginn der Zeit, das haben wir letzte Woche gehört, seine von ihm erwählten Kinder, seine Gemeinde, seine Braut am Ende der Zeit mit Jesus Christus zu vereinen. Ja, das war von Anfang an schon immer das Ziel und noch nie war es was anderes. Und dieses Geheimnis, das Gott uns jetzt offenbart hat, das ist dieser zukünftige Segen, um worum es heute geht in der Predigt. Ja, die Ewigkeit in Gottes Gegenwart zu verbringen, das ist unsere Verheißung, das ist unser Ziel, das ist dieses Geheimnis, das ist der Segen, den Gott uns in der Zukunft schenken möchte. Und dieser Segen, deshalb heißt auch der Untertitel Empfangene Identität, dieser zukünftige Segen ist jetzt schon Teil unserer Identität. Ja, in Epheser 2, das werden wir später auch noch durchnehmen in der Predigtreihe, aber schon mal vorweggenommen, da schreibt Paulus über die Gläubigen, ihr seid nicht länger Fremde und Gäste, sondern Hausgenossen und Mitbürger des Himmels. Ja, unsere Identität ist jetzt schon, dass wir Himmelsbürger sind, weil es schon feststeht, weil Gott es festgelegt hat, dass wir in Ewigkeit mit ihm sein werden. Und wir haben diesen Segen schon empfangen, das haben wir auch letzte Woche gehört, aber der wird erst vollkommen werden, wenn Jesus wiederkommt und wir dann tatsächlich bei ihm sein. Alles, was wir bis jetzt haben, ist nur ein Vorgeschmack. Was ich an dem Punkt spannend finde, wenn man darüber nachdenkt, über die Ewigkeit und die Zeit mit Gott zu verbringen, ist immer, wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie kann ich mir denn die Ewigkeit in Gottes Gegenwart vorstellen? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Mir geht es da oft so, wenn ich über die Ewigkeit nachdenke, dass ich auch schon so ein bisschen Angst kriege. Ja, ich bin jemand, ich singe eigentlich ganz gern und ich mag Lobpreis auch so, aber irgendwie ist schon immer noch so ein bisschen die Vorstellung, ja, so ewiger Lobpreis, ne? Jeder kriegt eine Trompete in die Hand und dann geht's los. So richtig, richtig schön laut und richtig schön Lobpreis. Und stell mir das vor, so für immer und immer und immer und immer und immer. Und ich weiß ganz genau, es wird nie aufhören. Ich muss sagen, da wird mir schon so ein bisschen mulmig. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn das der Fall wäre. Aber ich glaube nicht, dass es so sein wird. Ja, es schwingt immer wieder mit in meinem Denken, aber ich glaube, dass wir uns echt keine Sorgen machen brauchen, dass die Ewigkeit in irgendeiner Form langweilig wird. Kurze Zwischenfrage, wer kennt denn die Tagebücher des frommen Chaoten? Ich habe das schon mal gefragt. Es sind etwas mehr als letztes Mal, ja, ich bin begeistert. In diesen Tagebüchern des frommen Chaoten, da geht es dem Protagonisten, diesem frommen Chaoten, geht es ähnlich. Ja? Der hat die gleiche Sorge und seine Abhilfe ist einfach, sich das Tollste vorzustellen, was er sich vorstellen kann. Und bei ihm war das, glaube ich, ein Fußballspiel in irgendeinem englischen Stadion. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das die Ewigkeit lang machen wollte, aber ist okay. Und genau dasselbe möchte ich aber mit euch machen. Ich möchte jetzt einen kurzen Moment nehmen und jeder von euch, ihr könnt die Augen zumachen oder offen lassen, aber stellt euch mal den perfekten Tag vor. Wenn ihr völlig frei entscheiden könntet, was ist der perfekte Tag von morgens bis abends für euch? Stellt euch das mal vor, jeder für sich. Ich hoffe, jeder hat jetzt so ein Szenario in seinem Kopf, wie der perfekte Tag in seinem Leben aussehen würde. Und nehmt das und stellt euch vor, bei Gott in der Ewigkeit ist es nicht 10-mal besser, ist es nicht 100-mal besser, ist es nicht 1000-mal besser, da ist es unendlich viel besser. Gut, das kann sich jetzt wieder keiner vorstellen, unendlich viel besser. Aber ich meine, das ist das, was die Bibel sagt. Ja, ein Tag in Gottes Vorhöfen ist besser als 1000 irgendwo anders. Ja, wenn wir uns das vorstellen, wie es bei Gott ist, dass alles, was wir hier erleben, wirklich nur so ein Vorgeschmack ist. Jeder perfekte Tag, den wir hier haben könnten, ist so unvergleichlich viel weniger als ein Tag bei Gott. Oder auch wenn wir uns Momente vorstellen, wo wir Gottes Gegenwart hier schon wirklich erleben, wo du sagst, hey, in der Lobpreiszeit oder als ich da Bibel gelesen habe oder als ich spazieren war, habe ich Gottes Gegenwart so intensiv gespürt in meinem Leben. Ja, und es gibt diese Momente, und leider sind es meistens nur Momente, aber wo Gott uns das schon schmecken lässt, wie es in Ewigkeit ist. Und ich weiß nicht, wie es euch in solchen Momenten geht, aber wo einem eigentlich alles andere völlig egal ist, wo man sich keine Sorgen macht um, oh, wird es mir in der Ewigkeit langweilig, oh, ist meine Ehefrau in der Ewigkeit, oh, ist ja wahrscheinlich voll mies, wenn nicht. Also ich weiß nicht, wie eure Gedanken sind, aber ich in diesen Momenten, wo wir Gottes Gegenwart wirklich, sage ich mal, in stärkerem Maße erleben als so im Alltag, dann, und nicht darüber nachdenken, dass das nur ein winziger Vorgeschmack ist auf das, was uns erwartet, dann platzt mir fast der Kopf, muss ich echt sagen. Also es ist unglaublich, aber wirklich versucht euch immer wieder bewusst zu machen, wie es ist und dass das unsere Bestimmung ist, das ist unsere Verheißung, das ist unsere Identität, das ist, warum Gott uns geschaffen hat von Anfang der Zeit, nicht damit wir hier 80 Jahre mehr oder weniger gut rumbringen und ihm Ehre geben, das auch. Aber das Ziel ist, dass er vor Augen hatte, was seine Braut uns zu vereinigen mit ihm und diese Gegenwart, dass wir sie erleben dürfen, seine Gegenwart. Und ich möchte mit euch zum Abschluss von dieser Predigt einfach nochmal gucken, was sagt denn die Bibel über diese Ewigkeit, über diese Zeit, wo wir in vollkommener Gemeinschaft mit Gott leben werden. Ich werde euch dann einen Abschnitt aus der Offenbarung vorlesen, das Kapitel 21, mit ein paar Sachen gekürzt, einfach mit dem Fokus auf das, wie wird es sein. Und ich möchte die Kreativen unter euch einladen, die Augen zuzumachen und das vor eurem geistigen Auge euch vorzustellen. Für die wenigen Kreativen, die dürfen die Augen offen lassen, habe ich auch ein Bild mitgebracht, das dürft ihr euch anschauen. Und auch alle, die irgendwie Angst im Dunkeln haben, Angst, Augen nicht zumachen können. Aber es kommt leider nicht so schön rüber, aber naja, man kann es erkennen. Also es ist keine maßstabsgetreue Fotografie, sondern einfach nur so eine Idee, wie es sein könnte. Nur damit ihr es wisst. Genau, also ich lese euch vor aus der Offenbarung 21. Wie gesagt, seid eingeladen, Augen zuzumachen, einfach das auf euch wirken zu lassen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Nun trat einer von jenen sieben Engeln zu mir, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet hatten und sagte, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer mächtigen, hohen Mauer umgeben und hatte 12 Tore, an denen 12 Engel Wache hielten und auf denen 12 Namen standen. die Namen der 12 Stämme Israels. 3 Tore gingen nach Osten, 3 nach Norden, 3 nach Süden und 3 nach Westen. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus 12 Grundsteinen, auf denen ebenfalls 12 Namen standen. Die Namen der 12 Apostel des Lammes. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Messstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauer zu vermessen. Länge und Breite der Stadt waren gleich, sie war quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab. Sowohl in der Länge und in der Breite als auch in der Höhe waren es 12.000 Stadien. Er maß auch die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug nach menschlichem Maß gerechnet dem Maß, das der Engel verwendete, 144 Ellen. Die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste, kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Die 12 Stadttore bestand aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Ein Tempelzeichen nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht, aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese, dann bekomme ich eigentlich fast immer eine Gänsehaut. Ja, wenn ich mir das vorstelle, diese überwältigende Schönheit, die Johannes da gesehen hat, und er hat es versucht zu beschreiben mit Worten, die er finden konnte, und ich glaube, es ist noch viel, viel abgefahrener, was er gesehen hat, als was wir hier lesen. Wenn ich mir diese Schönheit vorstelle, die Jesus für uns vorbereitet hat, ja, es sprengt meinen Verstand vollkommen, dass Jesus sein Leben dafür gegeben hat, damit ich diesen überwältigenden Segen bekommen kann. Ich habe es nicht verdient. Er gibt sein Leben, um mir was zu schenken, was ich nicht verdient habe. Total, total paradox. Und dann ist es auch noch das krasseste, überwältigendste, größte Segen, den wir überhaupt bekommen können. Ja, das ist dieser zukünftige Segen, den Gott uns verheißen hat, den wir schon zum Teil empfangen haben. Mit Jesus Christus in der Ewigkeit vereint zu sein. Und zum Abschluss möchten wir euch einladen, mit uns darüber nachzudenken oder mit mir darüber nachzudenken, wie teuer Jesus das erkauft hat, diesen Segen. Ja, dass er Gottes Sohn sein Blut vergossen hat dafür, dass wir das haben können. Und wir möchten euch einladen, wir haben Abendmahl vorbereitet, wirklich vor diesem zukünftigen Segen, vor diesem Hintergrund darüber nachzudenken, was nötig war oder was nötig ist immer noch, damit wir diesen Segen empfangen können, nämlich dass Jesus Christus gestorben ist. Ja, wir feiern Abendmahl, um uns zu erinnern, dass er sein Leib gegeben hat, dass er gestorben ist, deshalb essen wir das Brot und trinken den Wein als Symbol oder den Traubensaft in unserem Fall als Symbol für das Blut, das er vergossen hat, damit unsere Schuld vergeben ist, damit wir diese Ewigkeit mit ihm verbringen können. Und ich möchte dich wirklich einladen, es werden Leute da sein, die werden das Abendmahl verteilen, wirklich Abendmahl zu feiern, dich daran zu erinnern, dir bewusst zu machen, was nötig war. Ja, und wenn du sagst, hey, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, die sagt, ich weiß noch nicht, das ist für alles mich nicht so greifbar, ich habe noch keine Entscheidung getroffen und ich muss erstmal mit Gott ins Reine kommen. Ja, ich muss dieses Geschenk erst noch annehmen. Es werden Leute, wie gesagt, hier stehen, fühl dich eingeladen, dahin zu kommen, zu reden, Fragen zu stellen, zu beten oder wie gesagt, das Nägel mit Köpfen zu machen, wenn du vielleicht schon länger darüber nachdenkst und dieses Geschenk, diesen Segen anzunehmen, diese Zukunft, dieses ewige Leben wirklich anzunehmen, das Gott dir schenken möchte. Und ich glaube nicht, wenn du hier sitzt Und du sagst, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass du heute Morgen hier sitzt. Ja, ich glaube, es ist, weil Gott, wie wir es letzte Woche gehört haben, dass er erwählt. Und es ist kein Zufall, dass du hier sitzt, dass du diese Nachricht hörst. Und ich glaube, er möchte dir wirklich ein Verständnis dafür schenken und er möchte dir seinen Segen schenken. Und deshalb lass dich darauf ein, es ist nur zu deinem Besten. Genau, bevor wir Abendmahl feiern, möchte ich einfach beten. Ich bete, dann werden wir Musik haben, die verteilenden Personen und die Beter dürfen auch gerne schon nach vorne kommen. Vater, Herr, ich danke dir, Herr, ich danke dir so sehr für das, was du getan hast vor über 2000 Jahren und dass das nicht ein Plan B war, sondern dass das dein Plan war vor aller Zeit. Dass du uns erwählst als deine Gemeinde, als deine Braut, als deine Kinder, um uns am Ende der Zeit mit Jesus Christus zu vereinen, damit wir in Ewigkeit in perfekte Gemeinschaft mit dir leben können. Ich danke dir, dass du uns dieses unfassbare Geschenk gemacht hast, Jesus. Und ich danke dir, dass wir uns daran erinnern dürfen, jeden Tag neu, dass wir das gemeinsam feiern dürfen, dass wir errettet sind, dass wir erwählt sind, dass wir adoptiert sind, dass wir Himmelsbürger sind, weil du dein Blut vergossen hast, Jesus. Und wir wollen es dessen Bewusstsein, es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist allein deine Gnade, Herr. Und dafür möchte ich dir danken, dass du so gnädig bist, so überaus unfassbar gnädig, dass wir es uns nicht vorstellen, dass wir es nicht begreifen können, Gott. Und ich bitte dich, lass es wirklich unsere Herzen verändern, wie gut du bist, deine Güte zu sehen, Herr, deine Gegenwart zu erleben und diese Zukunft wirklich vor Augen zu haben, die uns bevorsteht, Herr, wo alles andere, so wie Paulus schreibt, es verblasst nebenher. Und so bitte ich dich, Jesus, sei einfach jetzt mitten unter uns, wo wir dieses Abendmahl feiern als Gemeinde. Ja, sei du derjenige, auf den wir unseren Blick gerichtet halten. Wir wollen dir wirklich Danke sagen. Danke, Jesus, für das, was du getan hast. Amen.